ding 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 ding. Könnte auch so ein Bauernlümmel sein, der auf eine Kirmesschlägerei gerät.
Ja, ja. Naja, mit ein bisschen Abstand kann ich schon verstehen, warum man Skyfall gut findet oder Casino Royale. Ja.
War nachher latent schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Ganz geheimnisvoll. Mhm. Wir sind heute im Geheimdienst Ihrer Majestät unterwegs.
Mit der Lizenz zum Podcasten.
Der neue Bond läuft gerade noch in den Kinos. Auch über diesen werden wir sprechen. Aber wir wollen heute auch nochmal das Phänomen Bond als Ganzes in den Blick nehmen. Das ist eine Mammutaufgabe. Wir reden hier immerhin über 25 Filme.
Mhm. Von denen du Hand aufs Herz wie viele gesehen hast?
Bestimmt alle, aber ich kann mich, das muss ich auch gestehen, nicht immer an alle erinnern und man wirft dann so Handlungsfetzen auch schon mal durcheinander. Ja. Aber das geht, glaube ich, vielen so. Und ich glaube, dass das aber auch für heute, für unser Thema gar nicht so entscheidend ist.
Würde ich auch sagen.
Der neue Bond, also nochmal an der Stelle, wer ihn noch nicht gesehen hat, Spoilerwarnung, ihr wisst es.
Ja.
Uwe und Kürt Fabian.
Immer schamlos.
Spoilern.
Wegspoilern, ja.
Läuft in den Kinos und wird heiß diskutiert. Mhm. Ich habe ihn mir angesehen. Mhm. Ich kann auch verstehen, warum er heiß diskutiert wird. Mir war nachher latent schlecht.
Oh.
Ja.
Das musst du ausführen.
Das kann ich tun, weil das ja in unser Thema direkt einsteigt. Der letzte Bond mit Daniel Craig. Auch Daniel Craig als Bond-Darsteller polarisiert. Ich finde jetzt nicht alles schlimm. Der hat auch gute Bond-Filme gemacht. Mhm. Du siehst das ein bisschen anders.
Ja, mit ein bisschen Abstand kann ich schon verstehen, warum man Skyfall gut findet oder Casino Royale. Ja.
Es gibt Kinokritiker, Filmkritiker, die keinen Hehl daraus machen, dass Keine Zeit zu sterben der schlechteste Bond aller Zeiten sei.
Wow.
Ich neige dazu, mich diesem Urteil anzuschließen. Nicht, weil die Action-Szenen irgendwie mau wären, die Verfolgungsjagden und die Schießereien und das ist alles das, was man von einem Bond-Film erwartet. Allerdings passieren dann eben Dinge, die man nicht aus einem Bond-Film erwartet. Nämlich bekommt Bond in diesem Film auf einmal eine Hintergrundgeschichte, ein gebrochenes Herz, eine Frau und ein Kind.
Ja.
Und das ist jetzt der Spoiler.
Ein Äffchen und ein Pferd.
Am Ende wird nicht die Welt gerettet, sondern das ist jetzt hier auch überspitzt gesagt, am Ende geht es darum, dass ein Stofftier gerettet wird.
Ja.
Und das ist total anrührig, auch wenn Bond dann nochmal vor dem Ende Kontakt mit seiner Liebe aufnimmt über Mikrofon und sie sagt ihm dann, sie hat deine Augen. Und er hat die Träne im Knopfloch und die Raketen kommen auf die Insel zugeflogen. Und ich denke, das ist einfach, es mag Leute geben, die das toll finden, aber es hat dann nichts mehr mit Bond zu tun.
Ja, es ist eben doch auch ein sensibler, verletzlicher Mann.
Und das ist jetzt eben mein Punkt.
Ja.
Wir sind dann eben, man kann sich das dann angucken, aber es ist nicht das, was man erwartet und es ist nicht das, was man bekommen sollte, wenn man einen Bond-Film sieht. Denn James Bond ist ein Geheimagent.
Mhm.
Ja, und da steckt das
eigentlich
Wort.
Die Ikone dessen, was man auch mit Geheimagent dann dick unterstrichen betiteln sollte.
Denn für Bond gilt das, was für viele andere Kinohelden ja auch gilt. Mein alter Kaplan früher immer sagte, er sei so ein Winnetou-Fan gewesen, weil Winnetou in den Filmen so ein messianisches Auftreten hat.
Ach ja, okay.
Er kam dann immer so reingeritten und dann kam diese Musik. Ja? Also fast so etwas Entrücktes.
Ja.
Und das ist natürlich in der Darstellung, in der Umsetzung in den Bond-Filmen nicht so schwulstig, wie in den alten Winnetou-Filmen bei Winnetou gemacht wird. Aber ich glaube, man kann vielleicht da doch was übertragen, denn Bond ist, wie andere Actionhelden auch, ist jetzt meine These, eine messianische Figur. Die Welt droht im Chaos zu versinken aufgrund von den bösen Russen oder von Terroristen oder von kriminellen Organisationen oder was auch immer. Die Antagonisten wechseln ja immer und auch die Problematiken wechseln immer, aber das Schema ist das gleiche. Bond macht sich auf die Suche, ist alleine unterwegs, manchmal hat er noch irgendwie Hilfe, aber am Ende ist die Ordnung wiederhergestellt und die Welt ist gerettet.
Ja.
Aber natürlich ist Bond jetzt nicht ein Jesus, ja, aber man kann sagen, man bedient sich bei Bond-Filmen so einer messianischen Ikonografie und setzt eine Figur in eine chaotische Welt, die zu erlösen ist. Und dazu gehört auch zwingend, das ist jetzt meine Meinung, dass man nicht weiß, wer das eigentlich genau ist. Dass Bond eben keine Hintergrundgeschichte hat.
Ja.
Dass es ein Geheimnis ist und auch ein Geheimnis bleibt. Was hat er eigentlich genau für eine Ausbildung genossen? Wo kommt er eigentlich her? Was hat er für einen familiären Hintergrund? Aber dass Bond eben jemand ist, von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Er kommt aus dem Nichts, rettet die Welt und ist dann wieder weg. Und deshalb macht es dann auch nichts, dass alle 5, alle 6, alle 7 Filme der Schauspieler ausgetauscht wird.
Ja.
So, und jetzt bei den Craig-Bonds, die sind so zusammengefasst in einem Handlungsstrang. Die sind alle miteinander verbunden, nehmen auch untereinander Bezug zueinander.
Knüpfen auch teilweise unmittelbar aneinander.
Auch das ist der Fall. Das ist schon etwas Ungewöhnliches für die Bond-Reihe.
Ja.
Und in Keine Zeit zum Sterben kommt dieser Craig-Bond, der Handlungsstrang des Craig-Bonds eben zu einem Ende. Und das ist eben ein Ende, was mit diesem Geheimnis-Bond, dass man nicht weiß, wer er ist, aufräumt. Auf einmal weiß man doch, und auf einmal hat er dann tatsächlich auch eine Tochter, für die er sich dann auch noch opfern muss.
Mhm.
Und das nimmt einfach viel von diesem Geheimnis, von diesem Mysterium-Bond, und das macht es dann auch, so finde ich, dann nicht mehr interessant zu gucken. Woher das kommt, das können wir jetzt diskutieren. Es gibt, die These steht im Raum, auch nicht nur von mir, von anderen Filmkritikern auch, die sagen, es ist dem Umstand geschuldet, dass heutzutage alles dem Dogma, könnte man sagen, dem Dogma der Transparenz unterworfen wird.
Mhm.
Alles muss maximal transparent sein, das ist so eine Influencer-Haltung. Ja?
Mhm.
Dass man auf Instagram auch immer Full Disclosure geht und sagt, ich spiele hier mit offenen Karten, ihr wisst, woher
ich... Hier
ist
meine Küche, hier ist mein Klo und in Wirklichkeit ist das alles Oberfläche und gestellt. Ja.
Und meine Sneaker sind hierher und hat man auf einmal das Bedürfnis, dann auch mit so Mysterien wie Bond aufzuräumen und die zu entmystifizieren.
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht gar kein schlechter Begriff der Entmystifizierung.
Ja. Die Frage ist, woher kommt Entmystifizierung? Also wenn man an die Theologie denkt, meine Bultmann, die Vorstellung der Entmystifizierung hilft natürlich auch ehrlich mit Quellen zum Beispiel umzugehen. Dazu ist es aber nicht nötig, und das wäre jetzt mein Ansatz, das auf die rudimentäre Küchenpsychologie der Person runterzubrechen. Problem vielleicht heute ist ja auch, dass das Ertragen von Geheimnis schwerer fällt, genau wie du sagst, mit diesem Ansatz der ja eigentlich auch Pseudotransparenz, ja, das ist ja eine falsche Transparenz, und dass das auf seine Bausteine dekonstruiert werden muss alles, und das Missverständnis, dass Geheimnis was anderes ist als eine Information, die eigentlich nur freigelegt werden müsste. Wenn wir zum Beispiel in der Liturgie sagen, Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben, dann ist das jetzt nichts, wo jemand sagt, psch, psch, das darfst du nicht verraten, sondern hier meint Geheimnis, das ist etwas, was man nicht selber durch Forschen einfach von sich selbst her freilegen kann, sondern das ist ein Akt des Glaubens, der sich in der Offenbarung und in der Glaubenserfahrung derer, die vor einem waren, also in der Tradition, erst ergibt und der man dann folgen kann. Also etwas nicht was, etwas, was man nicht formelhaft in einer Gleichung lösen kann. Und es geht nicht hier um Geheimwissen, dass man aber jetzt als der allwissende Zuschauer zum Beispiel bei diesem Film dann ja doch erfahren darf. Also das ist natürlich eine Geheimidentität, aber jetzt wissen wir eben, das ist doch ein ganz sensibler und Mama Bond und Papa Bond haben ihn damals auf die Gesamtschule geschickt, da war er schon immer der Coolste im Sport und ach was weiß ich was. Darum sollte es eben einfach nicht gehen. Und es wird meines Erachtens zusehends schwerer ertragen, dass Persönlichkeiten, also personifizierte Gestalten, Prinzipien darstellen und nicht eine Origin-Story haben, die erklären, warum die so kaputt sind oder warum das so krasse Brecher sind. Das ist doch überhaupt nicht interessant, dass sie Geheimnis sind und eben deshalb austauschbar, lässt erstens Raum zur Spekulation. Man darf ja überlegen, wie kommt diese Person dazu, das ist ja völlig okay. Bleibt dann aber eben auch Oberfläche für Möglichkeiten, für Diskussionen, für Deutungsräume einerseits. Und andererseits darf auch jemand für ein Prinzip stehen. Thanos zum Beispiel für das Böse, James Bond in unserem Fall hier, aber zum Beispiel auch für das Gewaltmonopol der westlichen Welt, die sehr wohl wehrhaft ist, mit der Lizenz zum Töten, siehe Gewaltmonopol, und darin aber auch eben ja moralisch fragwürdig handelt. Das ist also auch gleichwohl eine Anfrage, wenn man das schon ideologiekritisch sehen wollte, eine Anfrage an uns zu sagen, ja, ich freue mich ja, dass er als Held und Vertreter meiner westlichen Welt ja dann gewinnt, damit gewinnen wir auch, aber wie du schon sagtest, da ist auch einiges dabei, Umgang mit Frauen beispielsweise und einige Sprüche, die waren schon damals nicht okay. So, aber auch so ist ja bis heute und damals auch die westliche Welt nicht in allem okay und moralisch einwandfrei. Das ist ja eben nicht der Fall. Und genauso sind es dann seine Helden. Aber es ist eben auch ein Held, auch ein Achilles. Da fragen wir uns nicht, warum der so ein Geltungsbedürfnis hatte und gucken dann mal in seiner Kindheit, sondern er steht eben für das Heldentum, das Durchsetzen gegen andere und das Heldentum als das eben dann am Ende der Stärkere zu sein und nicht, wie später in einem christlichen Heldenverständnis, der zu sein, der sich opfert für ein größeres Prinzip. Ja, da man das nicht mehr aushält, muss jetzt natürlich her, das Geheimnis muss offenlegen. Geheimnis bedeutet einfach Informationen, die ich noch nicht habe. Und jetzt haben wir es eben gelöst und alle sind dann glücklich. Und der James Bond ist halt einer von uns, so, der einfach ein paar krasse Skills hat.
Und das muss man ja sagen, da gibt es ja nichts Langweiliges als das. Denn
richtig.
Du sagst es ja, es macht es ja gerade interessant, eben nichts über die Person zu wissen und zu sagen, das liefert eine Projektionsfläche und das liefert Raum für Spekulation. Und jeder kann sich seine eigene Theorie spinnen, auf welche Schule ist er vielleicht gegangen, ja, oder aus welchem Elternhaus kommt er vielleicht. Und wenn man es dann weiß, dann ist man nachher enttäuscht und sagt, jo.
Ach so war das, oh schade. Ja. Mancher Twist sollte einfach nicht gelöst werden.
Ja.
Und mancher Charakter sollte eben Projektionsoberfläche sein. Dadurch kann er ja sozusagen ein Messias der westlichen Welt sein, also eine Erlöserfigur, die Wehrhaftigkeit seiner Welt, auch denkt man an die alten Filme, das war ja eine kalte Kriegszeit und so, ne? Da ging es schon darum, die Überlegenheit gegenüber anderen Systemen auch zu zeigen, durchaus in Kultur, im Film. Und da ist er dann eben eine Erlöserfigur, die immer kommt, wenn Angriffe auf dieses System stattfinden.
Und wenn wir da jetzt nochmal eine Parallele ziehen zum Leben von Jesus Christus, aus dessen Kindheit und Jugend wir ja auch nichts wissen, zumindest nicht aus den, ich sag jetzt mal, offiziellen kanonischen Quellen.
Aus dem Kanon, ja. Aus dem Extended Universe dann schon.
Dass das für die Menschen auch schon in der Antike ein Problem war, über ihre Helden nichts zu wissen, sehen wir daran, dass es eben in den apokryphen Evangelien ja sehr wohl eben die Kindheitsgeschichten gibt. Und wenn man sagt, man will ja doch dann mehr wissen, als man eigentlich geliefert bekommt. Aber um dann nochmal anzuknüpfen und in die Bond-Geschichte zurückzugreifen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind und als Jugendlicher mit meinem Vater zusammen gesehen habe im Geheimdienst Ihrer Majestät. Ich hatte es am Anfang gesagt. Der einzige Bond mit George Lazenby.
Mhm.
Der endet damit, die Bond-Kenner werden es wissen, dass James Bond heiratet.
Mhm.
Und die Drehbuchautoren wussten schon ganz genau, was sie taten, denn keine 5 Minuten später ist die Frau auch schon wieder tot. Und ich weiß, dass ich diesen Film mit meinem Vater schaute und mein Vater sagte mir, das geht auch nicht. So eine Figur wie Bond kann nicht heiraten.
Ja.
Das funktioniert nicht, weil Bond eben nicht einer Familie gehört und nicht Familienvater sein kann, sondern der muss die Welt retten. Wer jetzt keine Zeit zu sterben sieht, merkt, wenn er auch im Geheimdienst ihrer Majestät kennt, dass dieser Film ständig diesen alten George Lazenby Bond zitiert.
Mhm.
Also das Auto, dieser alte silberne Aston Martin, mit dem Bond am Anfang rumfährt, ist der gleiche wie im Geheimdienst ihrer Majestät. Auch das Zitat, wir haben alle Zeit der Welt, sagt George Lazenby zu seiner Braut, bevor sie stirbt, sagt am Anfang von Keine Zeit zu sterben Daniel Craig zu seiner Freundin und am Ende sagt er dann durchs Mikrofon zu ihr, du hast alle Zeit der Welt. Also es gibt mehrere Zitate auch an diesen Film. Und er knüpft da an. Und das, was schon 1969 nicht funktionieren konnte, weshalb die Frau sterben musste, exerziert man jetzt hier durch und sagt
doch.
Ja, Bond kann eine Partnerin haben. Bond kann sogar ein Kind haben, für das er sich dann opfern kann.
Richtig. Dieses Unvermögen zu verstehen, auszuhalten, dass wir nicht alles lüften können, das zieht sich, wie du sagtest, schon durch die Geschichte. Und so gibt es auch in der Theologie, die Leben-Jesu-Forschung etwa, die sich schon dafür interessiert, was sind authentische Jesus-Worte, wie kann man ihn in seiner Zeit einordnen, wie wird er dann wohl gelebt haben und so weiter. Das ist auch alles okay und berechtigt, aber in unserem Beispiel Christus müssen wir immer mitsagen, dass selbst wüssten wir viel mehr über das Leben des historischen Jesus von Nazareth, würde sich das, was er als Christus für uns ist und für die Kirche zum Beispiel ist und wie wir glauben für die Welt, darin nicht erschöpfen. Und bei einem Bond muss man sagen, wenn man jetzt sagt, das ist das Schlusswort des Daniel Craig, wir haben offengelegt, er ist einer von uns und er ist so sensibel und so weiter, dann ist die Aussage, hier erschöpft sich das, denn das ist das Wesentliche an ihm. Aber genau das soll es ja nicht sein. Das Wesentliche an ihm soll der Geheimagent James Bond sein und nicht, dass er irgendwo auch sensibel ist. In anderen Bond-Filmen haben ihn, wie ihn auch mal in gebrechlichen oder halb privaten Kontexten hin und wieder in einzelnen Szenen gesehen. Ich denke auch an, sag niemals nie, ein alternder James Bond, der es dann nochmal wissen muss und es dann doch schafft, aber eben schon mit den Hürden des Älterwerdens oder dem Wandel einer Generation zu kämpfen hat, das ist auch okay, weil man das immer übertragen kann auf das größere Ganze, in dem James Bond sich als Chiffre für etwas bewegt. Aber hier wird das komplett dekonstruiert auf ein Individuum, das außerdem mit Waffen umgehen kann. So, ja, ist ein bisschen schade.
Ja, mir fällt jetzt noch eine andere Parallele ein, wo du gerade die Leben-Jesu-Forschung erwähnst. Jetzt nochmal aus katholischer Perspektive. Leben-Jesu-Forschung hat folgendes Problem, dass sie sich auf die Suche macht nach einem historischen Jesus, der aber nicht zu fassen ist. Weil Jesus in der Form, wie wir ihn kennen, ja ein von einer Gemeinschaft tradiertes Jesusbild ist. Das, was wir von Jesus wissen, Ausdruck ist auch von einem Glaubensbekenntnis einer Gemeinschaft, die das überliefert, was ihr wichtig erscheint und was wichtig ist für das Ganze. Und wir kommen dann eben nicht an den historischen Jesus tatsächlich dran. Und so ähnlich könnte man über Bond auch sagen, es ist eine Figur, die hat sich Albert Broccoli ausgedacht, aber den historischen Bond, an den kommen wir nicht heran, weil dieser Bond uns überliefert ist von einer Gemeinschaft von Filmschaffenden, die ganz viel verschiedene Aspekte, in jedem Film auch andere Aspekte aufzeigen, die dem Regisseur, dem Drehbuchautor, den Ausstattern, den Kostümschneidern, es sind ja viele Leute, die an einem Film arbeiten und hier haben wir 25 Filme, also diese Gemeinschaft, die uns diesen Bond tradiert, ist riesig groß. Und jeder liefert etwas und steuert etwas zu diesem Bond-Bild dazu. Auch die Familie Broccoli ist nach wie vor ja im Hintergrund dabei und entscheidet, welche Anzüge trägt Bond und welchen Wein trinkt Bond und so.
Ja, da haben die was zu tun.
Das ist ein cooler Job. Den hätte ich auch gerne. Aber an einen historischen Bond, also man kann jetzt nicht alle 25 Bond-Filme schauen und meinen, man könnte daraus einen historischen Bond destillieren. Ja, unabhängig davon, dass es natürlich einen richtigen James Bond Geheimagenten nicht gibt, aber man könnte auch nicht aus 25 Bond-Filmen den typischen britischen MI6-Agenten destillieren.
Sicher nicht. Und ja? Trotzdem könnte man aber doch einen Geist von Bond über den Großteil der Serie so beschreiben.
Und jetzt zu meinem Punkt. Und der letzte Film, Keine Zeit zu sterben, räumt damit eben auf.
Ja, ist ein Bruch mit dieser Tradition, dieses gemeinsamen Geistes. Was ist eigentlich dieser Bond?
Wir lüften den Vorhang und schauen hinter das Geheimnis und der Zuschauer ist enttäuscht. Und dann sage ich mir, wenn man schon nicht mehr im Kino das Geheimnis zulassen kann, wo denn bitte dann? Wenn wir es nicht schon in der Liturgie und in der Theologie und in der Religion und in Religiosität und Spiritualität auch nur noch schwer aushalten können.
Schwer aushalten können, aber zum Glück können wir dem Geheimnis nicht entfliehen. Also es gibt keinen Weg raus aus dem Geheimnis, aus dem Geheimnisvollen von Glauben und von Spiritualität. Die Alternative ist dann eben zu sagen, ja, dann lehne ich Glauben eben ab. Das kann man machen und kann sich dem Glauben hingeben, man könne alles, was noch nicht erklärt ist, ist nur eben noch nicht erklärt.
Dann lassen wir den Vorhang da, wo er ist.
Vielleicht ist das mal besser.
Ja. Und wir machen hier heute einen Strich drunter. Und wenn ihr da draußen das genauso seht wie wir, dann sagt uns das gerne. Und wenn ihr es anders seht, dann sagt uns das erst recht. Wir freuen uns immer, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ihr könnt uns Feedback dalassen auf Facebook. Dort findet ihr die Popcorn-Pilger. Auf Instagram findet ihr die Popcorn-Pilger. Ihr findet die Popcorn-Pilger sogar auf Twitter und im Internet unter www.popcornpilger.de. Und wir hören uns in 14 Tagen.
Servus.